unsere Lieder sind einfach, damit viele sie mitsingen können. Das finde ich einfach so gut und so wichtig, abgesehen davon, dass ich die Musik schon richtig lange liebe und die auch viel zu meiner Politisierung beigetragen hat, finde ich, passt es nochmal gerade total gut in diese Zeit, weil das so ein Teil meiner Wut teilt.
Revolution und Ferien, euer neuer Lieblingspodcast mit Josefina Prako und Mareike Kaiser.
Na, was geht?
Da sind wir wieder, eure Lieblingshosts Josie und
Mareike.
Guten Morgen. Das ist sowas wie eine neue Morningshow. Bei uns ist es ja tatsächlich morgens. Und wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht auch.
Im besten Fall. Also wir releasen ihn ja sogar extra so, dass ihr samstagmorgens im Bett sitzen könnt oder was auch immer ihr samstagmorgens so tut und den hören könnt.
Vielleicht mit einem Kaffee oder auch nicht. Das Thema hatten wir ja schon. Das machen wir jetzt heute nicht. Worüber reden wir heute?
Feministischer Kampftag?
Oh,
lieber nicht, ne?
Bitte nicht.
Habe ich auch keinen Bock drauf.
Nee, wir hatten ja so überlegt und ich habe direkt so gedacht, nee, also kämpft bitte alle für Feminismus.
Was auch immer das dann konkret bedeutet.
Ja, aber lasst mich sonst damit in Ruhe.
Habe auch keinen Bock. Wollen wir über kapitalistische Verhältnisse und unsere Jugend sprechen?
Oh ja.
Yay! Wir wollten heute so ein bisschen über Jobs sprechen, die wir schon hatten, weil Mareike und ich haben irgendwann festgestellt, dass wir beide schon viel gearbeitet haben. Und dann musste ich so ein bisschen daran denken, dass ich echt viele, teilweise auch wirklich schräge Jobs hatte, weil ich einfach schon seit meiner Teenagerzeit doch recht ununterbrochen arbeite. Und ich dachte, wir machen vielleicht so ein bisschen so ein weirde Berufe-Ping-Pong.
Was ja auch leider irgendwie zum feministischen Kampftag passt.
Also nein.
Arbeit.
Nein.
Ja, schon ein
bisschen. Doch, natürlich. Aber ich will es halt nicht.
Okay, wie beginnen wir? Also machen wir vom tollsten Job bis zum schlechtesten Job oder andersrum oder chronologisch oder wie hast du dir das vorgestellt?
Ich würde, das ist eine sehr gute Frage. Also, kennst du noch diese Werbung, mein Haus, mein Auto, was waren das nochmal für
eine Werbung? Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Ja, was ist das nochmal für eine Werbung?
Keine Ahnung.
Wir machen es so. Wir versuchen uns zu übertrumpfen mit Weirdness.
Aber apropos Werbung, ich hatte gestern so einen ganz krassen Ohrwurm und habe den eigentlich bis heute noch, weil sonst würde ich jetzt nicht drauf kommen und dir das erzählen. Erinnerst du dich noch daran, so schmeckt der Sommer?
Ja.
Ist das nicht ein tolles Lied?
Nein.
Doch. Ich habe mir das gestern, auf einmal war es so in meinem Kopf und dann habe ich das gegoogelt und natürlich gibt es das irgendwie auf YouTube und rat mal, aus welchem Jahr das ist.
Oh, das ist gar nicht so einfach. Also, ich muss kurz nachdenken. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Kind hat, damals hieß es noch Langnese, hat Werbung gemacht für Wintereis. Das heißt, irgendwann hatten die Sommereis und Wintereis und es gab zum Beispiel ein Zimtsterneis, kann ich mich auch sehr gut daran erinnern. Und ich würde schätzen, es ist wahrscheinlich ungefähr aus dieser Zeit, weil sie quasi diese unterschiedlichen Seasons beworben haben. Und
was ja auch wieder super zum Kapitalismus passt, ne? So, wie können wir mehr Geld mit Eis verdienen?
Mit Eis verdienen.
Wir verkaufen es nicht nur im Sommer.
Sondern wir haben sogar extra eine Winteredition. Und dann.
Aber es gab kein. So schmeckt der Winter.
Nee, das war anders. Das hat ist nicht komisch. Das hat winterlicher gesagt.
Ah, das war dann dieses Holy Days are coming. Holy Days are coming.
Nee, das war Cola. Cola.
Naja.
Schön, also, wie wir einmal alles runtergerissen haben. Also ich würde sagen Anfang der 90er. Vielleicht, wir hatten einen Fernseher, da war ich so, ich glaube, 6. 92, 93, Anfang 90er?
Sehr gut, 94.
Yay.
Richtig gut. Weil ich habe das so, also als ich das dann da gesehen habe, 94, dachte ich so krass, dass das so in meinem Kopf war, weil ich habe nicht richtig gerechnet, glaube ich, weil dann war ich ja 13. Doch, das kann sich schon mit 13 tief reinbrennen, ne?
Du warst so richtig in den 90ern schon ein Teenager. Mhm. Ich war ja erst Ende der 90er ein Teenager.
Mhm.
Darüber muss ich noch sehr in Ruhe nachdenken und mit dir sprechen, weil ich es ganz interessant finde.
Und mit 13, um jetzt mit den Jobs vielleicht einfach so ohne ein Konzept einzusteigen, mit 13 habe ich noch auf jeden Fall nicht für Geld gearbeitet. Also so, ich habe so überlegt, was so mein erster Job war und ich würde sagen, Also ich musste auch so ein bisschen lachen, weil mein Kind immer sagt zu mir, oder manchmal sagt so, ich gehe jetzt zur Arbeit, wenn es zur Schule geht. Nur es ist halt unbezahlte Arbeit und das findet das Kind natürlich ungerecht, verstehe ich auch. Also jetzt, wenn es nach meinem Kind geht, hatte ich meinen ersten Job mit 6 oder Same. Mit 7. Ich weiß gar nicht, wann ich eingeschult wurde.
Naja, Grundschule, ich würde vielleicht noch Vorschule mitzählen, ne?
Ja, wobei da muss man, ja, finde ich nochmal, also da war ich auch nicht so lang und weiß nicht, würde ich jetzt nicht als Job sehen, aber Schule vielleicht schon. Naja, und dann so der erste Job, aber ohne Geld, war bei mir auf jeden Fall Bauernhof, würde ich sagen, weil meine Familie so, ist jetzt ein bisschen zu kompliziert für diesen Podcast, das zu erklären, aber ich würde mal sagen, so, wir haben so ein Drittel Bauernhof und mein Vater hatte auf jeden Fall immer mitgearbeitet und ja, wir zwangsläufig dann auch. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie feste Arbeitszeiten hatte oder so, aber ich habe halt schon sowas gemacht wie Kühe von einem Feld zum anderen treiben oder Strohballen irgendwo hin ballern oder so.
Geil. Mein erster Job, warte mal, wann war der? Auch so in dem Alter, also auch so mit 13. Und ich habe aber, ich muss vielleicht nochmal das dazu sagen, darüber reden wir, glaube ich, auch nochmal in Ruhe. Ich bin ja in Berlin groß geworden und ich bin in Steglitz vor allem groß geworden und in Wilmersdorf. Also die Zeit, wo ich dann zur Oberschule gegangen bin, war ich in Wilmersdorf schon. Und aber nicht in irgendwie einer Gegend, die besonders teuer war oder so, sondern es waren eher so Genossenschaftsbauten. Und vielleicht kennen die Leute aus Berlin auch dieses Haus, das so über der Autobahn gebaut ist, dass du quasi mit dem Auto durch so ein Riesenhaus fährst. Da gegenüber habe ich damals gewohnt.
Ich kenne das
heißt
gar nicht.
Die Schlange.
Okay. Ich kenne nur den Bierpinsel.
Ja, da. Unweit von da. Mhm. Und ich habe sehr viel gebabysittet bei weißen, reichen Familien, die im Grunewald gewohnt haben. Und das war irgendwie total seltsam, weil eigentlich haben die meisten von denen, würde ich sagen, eine Person gebraucht, die irgendwie eigentlich ein Au-pair macht, die eigentlich am besten einfach immer bei denen ist. Weil ich hatte einfach teilweise Wochen, wo ich an 4 Abenden unter der Woche gebabysittet habe. Kein Witz.
Wow.
Aber heute weiß ich natürlich, dass es total unterbezahlt war. Meine Mutter hat mich damals beraten, meinte so, ey, mach doch, keine Ahnung. Das war noch nicht.
10 Mark wahrscheinlich?
Na, nee. Ich glaube dann, warte mal, so 30, war das 30 Euro oder 30 Mark? Daran kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Aber so in dem Dreh, also eigentlich voll viel zu wenig für so einen ganzen Abend, dass Eltern halt einfach weg sind. Mhm.
Und wie bist du an diese Familien gekommen?
Wenn ich das wüsste.
Ich so darüber nachgedacht habe für diese Folge und die Jobs, wollte ich nämlich eigentlich auch, also ist mir dann aufgefallen, dass ich so einen Disclaimer davor schieben muss, dass ich so merke, ich weiß nicht so genau von wann bis wann oder also es wird ja jetzt auch kein Lebenslauf, den wir jetzt an zukünftige Arbeitgeberin rausgeben, dieser Podcast, deswegen ist es glaube ich auch nicht so schlimm, aber ich weiß manchmal zum Beispiel auch gar nicht mehr, wie bin ich eigentlich zu diesen Jobs hingekommen oder wieder nach Hause, weil ich ja eben auf einem Land gewohnt habe, wo der Bus ganz selten gefahren ist, meine Eltern hatten auch nicht so viel Zeit, mich immer irgendwo hinzukutschieren. Deswegen weiß ich auch manchmal gar nicht so, bin ich dann direkt nach der Schule dahin? Wie habe ich das eigentlich gemacht? Keine Ahnung.
Ja, doch, daran kann ich mich noch gut erinnern, weil die haben unweit tatsächlich dann doch von uns gewohnt und ich bin halt immer mit dem Fahrrad dahin.
Mhm.
So mit dem Fahrrad und meine Mutter meinte dann, wenn die super spät nach Hause kommen, frag doch, ob du gegebenenfalls da schlafen kannst, wenn sie dich nicht nach Hause bringen können.
Oh, wie unangenehm bei fremden Leuten.
Ja, und auch so bei unangenehmen Leuten und die waren einfach weiße Leute mit wirklich viel Geld. Also heute kann ich auch noch, ich meine, das habe ich damals auch schon wahrgenommen, ne? Die hatten dann so wirklich große Eigentumswohnungen, so easy 200 Quadratmeter oder so. Aber die waren auch richtig eklig geizig, eigentlich auch alle von denen.
Sind ja meistens Leute mit Geld.
Ich weiß, aber weird. Mhm. Ich finde es ganz schräg, ehrlich gesagt. Ich finde es so unvorstellbar, viel Geld zu haben und geizig zu sein. Naja.
Und waren die Kinder schlimm?
Unterschiedlich. Also ich hatte auch sehr, ehrlicherweise, es waren ganz unterschiedliche Familien. Ich hatte so ein paar, die waren richtig nett. Ich hatte zum Beispiel mal welche, die haben die fürs Auswärtige Amt gearbeitet oder so. Die haben auch viel in unterschiedlichen Ländern gearbeitet und die waren zum Beispiel überhaupt nicht geizig und die waren auch mega nett. Und die Kinder waren auch voll süß. Und ich weiß noch, ich hatte zwei Familien, wo jeweils ein Sohn und eine Tochter war. Die Tochter war ein bisschen älter, der Sohn war ein bisschen jünger. Und bei der einen Familie, total süß, hat mir das eine Kind mal so ein Bild gemalt. Ich glaube, das habe ich sogar noch. Das ist einfach so ein Herz und da stand so drunter, ein liebes Herz für dich.
Oh,
voll sweet.
Cute.
Ja.
Ja, ich glaube, mein erster Job für Geld war dann tatsächlich und witzigerweise jetzt im Nachhinein betrachtet, das, was ich heute mache, nämlich freie Autorin sein. Oder ich weiß eben nicht, ob es der erste war, aber ich glaube schon, oder so mit einer der ersten, weil es gibt ja so ein Schülerpraktikum, das man mit 15, 16 macht. Und das habe ich bei dem Jugendmagazin der Lokalzeitung in der Kleinstadt in der Nähe, also da, wo ich zur Schule gegangen bin, gemacht. Und das war auch irgendwie, also das wollten schon auch immer ziemlich viele, dieses Praktikum da. Und es war halt Glück, dass sie mich genommen haben. Und schon damals wusste ich halt, ich will das machen. Und ich war super happy, dass es geklappt hat. Das weiß ich auch noch, wie aufgeregt ich war. Und dann habe ich da eben dieses SchülerInnen-Praktikum gemacht und bin dann als freie Mitarbeiterin geblieben. Und habe dann halt so wirklich solche Sachen, so ganz klassisch, wie man sich so Lokaljournalismus vorstellt. Also bin zu irgendwelchen Laientheateraufführungen gegangen, habe mir dieses Stück reingezogen und darüber geschrieben. Eben immer, wenn es irgendwie ging, dass meine Eltern mich gefahren haben, weil das halt einfach so öffentliche Verkehrsmittel gibt es da halt quasi gar nicht. Aber das war also voll schön. Das hat mich damals schon immer glücklich gemacht. Und im Nachhinein jetzt finde ich das irgendwie immer so witzig, weil ich jetzt so sagen kann, also wenn ich zählen könnte, ich muss mal kurz überlegen. Aber ich könnte jetzt, glaube ich, sagen, ich arbeite seit fast 20 Jahren als Journalistin.
Krass, ja.
Das ist schon cool.
Voll. Ich wusste gar nicht, dass du sowas schon als SchülerInnenpraktikum gemacht hast.
Krass. Ja, das war wirklich so mein Einstieg.
Ja.
Und da habe ich auch, wie sagt man so, Feuer gefangen.
Ich dachte gerade Blut geleckt, was ja, total weird
beides,
ist, ne?
Beides ist irgendwie komisch. Ja. Ja, aber genau, seitdem, also genau, also ich wusste das ja schon vorher, seitdem ich Carla Kolumna kennengelernt habe, also in meinem Ohr. Und als ich dann da gearbeitet habe, wusste ich auch, dass das ist es, was ich will. Ja, richtig krass. Wo hast du dein SchülerInnenpraktikum gemacht?
Ich habe das bei einer Berliner Firma gemacht, die so Anfang der Nullerjahre, glaube ich, ziemlich bekannt war. Die haben diese Kuriertaschen gemacht.
Mhm. Diese Freitagtaschen?
Nee, noch.
Aber so ähnlich.
So genau, vom Prinzip so ähnlich. Und zwar haben die, wenn ich mich richtig erinnere, meistens auch aus so alten Planen geupcycelt. Und ich glaube, die waren relativ teuer. Und der Typ, aber der das geleitet hat, war schrecklich. Der war richtig, richtig schrecklich. Also ich war da halt 3 Wochen, wie das so ist.
Mhm.
Und ich überlege gerade, ich hatte halt irgendwie keine richtige Person, die mir irgendwas erklärt, sondern ich bin da halt reingeschmissen worden und dann waren die so, ja, mach mal einfach mit. Und also jetzt denke ich mir auch so, ja, so richtig schlau ist es ehrlich gesagt nicht, so eine Person zu haben, die irgendwie 15 ist, die halt einfach noch nie gearbeitet hat. Du musst dich ja erst daran gewöhnen, was es bedeutet zu arbeiten und das so lernen eigentlich auch. Und dann hatte ich irgendwann ein Gespräch mit dem und der ist so total ausgerastet, dass ich das alles so schlecht mache und ich war so, wie unangenehm.
Ja.
Es ist auch irgendwie einfach keine Person da, die mich irgendwie, die mir sagt, so und so geht das oder so, sondern so, wir zeigen es jetzt einmal und dann schneidest du jetzt die Taschen zu. Wo ich so dachte,
krass.
Weiß ich nicht, ob das eure schlauste Entscheidung ist.
Und das war halt bei mir auch so toll, dieses Jugendmagazin haben halt junge JournalistInnen gemacht. Ich glaube, es waren 2 damals, die das gemacht haben, auch so, ja, so relativ auf eigene Faust, also waren da so sehr frei auch in der Entwicklung des Magazins. Und kam, glaube ich, gerade aus dem Volontariat, also waren irgendwie Anfang 20. Und das waren halt so meine, weiß nicht, wie man das damals nannte, AnleiterInnen vielleicht, die halt einfach super nett waren. Also das war tatsächlich echt ein richtig toller Einstieg, der, glaube ich, nicht toller sein könnte. Aber Josie, ich habe ja in der Vorbereitung gesehen, also für alle HörerInnen, die das nicht wissen, wir haben so ein kleines Dokument, wo wir ja so Notizen reinschreiben. Manchmal, ich habe meine dieses Mal geheim gehalten, meine Stichpunkte der Jobs, aber du hast deine, wie sich das gehört, in das Dokument geschrieben. Und ich muss dich jetzt fragen, weil ich halte es nicht aus, ich bin so gespannt. Du hast da so ganz witzige, also witzig, interessante Begriffe draufgeschrieben. Und gerade bei einem bin ich so heiß darauf, mehr darüber zu erfahren. Rat mal, welcher das ist. Ja, rat mal.
Ich habe Jalousienantriebstechnik.
Nee, das fand ich auch gut, aber das finde ich nicht so interessant. Ich will wissen, wie es bei Karls Erdbeerhof war.
Lol. Okay. Ich habe, genau, also ich muss noch mal ganz kurz zurückrudern. Ich habe quasi eigentlich wirklich meine gesamte Teenagerzeit durch immer irgendwie Jobs gehabt. Und Karls Erdbeerhof habe ich dann gemacht, ich glaube, warte mal, zwischen der 12. und der 13. Klasse, wenn mich nicht alles täuscht.
Hattest du ein Erdbeerkostüm an?
Nein.
Oh, schade.
Aber ich habe in so einer Erdbeere gestanden.
Ja?
Mhm. Ich habe in so einer Erdbeere gestanden. Und ich muss dazu sagen, es waren aber sehr andere Zeiten, denn es gab den Mindestlohn noch nicht. Das heißt, wir sind wirklich erschreckend schlecht bezahlt worden. Plus, wir mussten stehen. Und dann hatte ich da immer eine Schicht von, ich meine, 13 oder 14 bis 20 Uhr, halt die gesamten Sommerferien lang. Und danach dachte ich, ich bin reich, weil ich glaube, 800 Euro hatte.
Mhm.
Das ist krass, ne? Jeden Tag.
Und hast du ganz viele Erdbeeren gegessen?
Nein, durften wir nicht. Wir hätten die bezahlen müssen auch.
Echt?
Ja, ich glaube, wir hätten...
Selbst eine, wenn man eine sich mal so nimmt?
Naja, das kontrolliert ja niemand. Aber ey, ganz ehrlich, das muss ich wirklich sagen, als schwarze Person, ich habe so einen ganzen Kram nicht gemacht, weil ich so dachte, wenn irgendjemand es mitkriegt, ich kriege den Stress meines Lebens. Mhm. Und ich habe ja auch, wenn ich so an meine Schule denke und so, ich habe auch so voll viel Stress bekommen, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Ich habe zum Beispiel nie gespickt. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Leuten, die sagen können, ich habe meine Noten genauso erreicht mit dem Wissen und dem Unwissen, das ich hatte.
Ja, dazu gehöre ich nicht.
Ich habe mich nicht getraut. Ich dachte, ey, wenn ich erwischt werde, werde ich von der Schule verwiesen. Hundertprozentig.
Verstehe ich. Also bei mir war das auch so mit dem Arbeiten. Eigentlich immer. Also ich erinnere mich jetzt an keine Zeit, wo ich gearbeitet habe. Und ich würde einfach mal so kurz so einen Schnellüberblick geben oder beziehungsweise so die wichtigsten Sachen raushauen. Woran ich mich auf jeden Fall oder was ich nie vergessen werde irgendwie, weil ich erst heute so ein bisschen so dekodieren kann, warum das sich alles so komisch angefühlt hat. Das hat nämlich auch viel mit Klassismus, also der Diskriminierung aufgrund der sozioökonomischen Herkunft zu tun. Also ganz einfach gesagt, wie viel Kohle man hat, was die Eltern so gemacht haben. Ich habe so eine Zeit lang in so einem Laden gearbeitet, eben auch in der Kleinstadt, in der ich zur Schule gegangen bin. Ich weiß leider nicht mehr, wie dieser Laden hieß, aber ich würde so beschreiben wie eine Mischung aus Nanunana und Bijou Brigitte. Also es gab so ganz viel so Kleinkram, den eigentlich niemand braucht, aber manchmal braucht man ja solche Sachen und dann auch eben so Schmuck. Und witzigerweise war so beides eigentlich überhaupt gar nicht so mein Fall, weil ich war eher so ein Grunge-Girl und so. Also das war so, aber naja, ich brauchte halt auch eben irgendwie die Kohle und das, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, wie ich an diese Jobs gekommen bin, aber so, ich habe das halt einfach gemacht, weil ich die Kohle brauchte und ich weiß noch, wie ich mich irgendwie auch immer so dafür geschämt habe, das zu machen, weil das eben so gar nicht so mein Style war, dieser Laden, aber ich halt wusste so, ja, wenn ich bestimmte Dinge haben will, muss ich das irgendwie machen. So, es war so ein ganz komisches Gefühl damals. Und ich hatte aber auch tolle Jobs, für die ich mich nicht geschämt habe, auf die ich voll stolz war. Es war dann zum Beispiel ein Kellnerjob, den ich irgendwann hatte in so einem ganz süßen Café in dieser Stadt. Es war so, also ich würde so, ich weiß nicht, ob das altersdiskriminierend ist, aber so Oma-Café nennen. Also es war halt in so einem alten Fachwerkhaus und es gab so ganz leckere Torten und auch so leckere andere kleine Snacks und ganz tollen Kaffee und so. Und es war so, das Publikum war so gemischt eben aus älteren Leuten und aber auch so Jugendlichen. Und ich habe das geliebt und habe dann da auch mehrere Jahre gearbeitet und das war auch so voll die nette Crew. Es haben nur Frauen dort gearbeitet und irgendwie man war so befreundet miteinander. Es war richtig, richtig schön. Das war eigentlich so mein Lieblingsjob, würde ich sagen. Und dann habe ich halt auch solche Ferienjobs gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich einmal so in meiner Erinnerung die kompletten Ferien, weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich so war, da habe ich dann in einer anderen Stadt bei meiner Tante bei ihr gewohnt und habe dann da in einem Krankenhaus geputzt, die ganzen Ferien. Und auf jeden Fall Wertschätzung für Putzkräfte entwickelt. Also ich erinnere mich eigentlich nur an diese Sommerferien, an meinen Schweiß. Weil es einfach richtig heiß war natürlich im Sommer und dann putzen, der einfach super krass anstrengend ist. Und ich weiß einfach, ich bin dahin und ich wusste, ich schwitze jetzt 6 Stunden und dann gehe ich wieder. Und was da aber auch voll schön war, waren so die Gespräche mit den PatientInnen, weil die sich natürlich gefreut haben, dass da irgendwie, keine Ahnung, wie alt ich war, 16 oder so, halt so ein 16-jähriges Girl rumhüpft. Warum sage ich so viel Girl? Keine Ahnung.
Weil das genau die Zeit ist, Girlpower-Zeit gewesen.
Ja, aber ich hätte es damals halt nie gesagt, weil ich war ja so eher.
Stimmt, du hast dann auch nicht Grunge. Spice Girls gehört.
Nein,
so.
Nein, das kam bei mir alles später. Mhm. Ja. Naja, was ich noch gemacht habe, aber dann sehr viel später irgendwann und wirklich als Hauptjob, also als richtig bezahlter Job, so in so einer Zwischenzeit, wo ich nicht wusste, was ich machen kann, weil ich nicht studieren konnte, weil ich mein Abi nicht hatte und aber irgendwie mich halt ernähren musste. Da habe ich mal in so einer, ja, nennt man das Fabrik wahrscheinlich schon, von Esprit gearbeitet und habe so Bestellungen verpackt. Was ich auf der einen Seite richtig cool fand, ich habe das mega geliebt, so eine Bestellung in die Hand zu bekommen, zu gucken, was bestellen Leute? Und dann in diese Regale zu gehen und diese Sachen zu holen und da so reinzupacken, das fand ich grandios. Aber die Arbeitsbedingungen waren so schlimm. Also ich musste irgendwie in der Frühschicht, glaube ich, um pünktlich zur Frühschicht da zu sein, musste ich um sowas wie 4 oder 4:30 aufstehen. Und ich kann wirklich ganz, ganz schlecht aufstehen. Manche Leute können das, ich kann es gar nicht. Mir war immer richtig kotzübel. Dementsprechend bin ich dann zu spät gekommen. Das war aber nicht so wie in meinem späteren Berufsleben, dass es dann okay ist, wenn man mal zu spät kommt. Es war halt richtig schlimm. Ich hatte halt dauernd Stress da mit irgendwelchen Vorgesetzten, weil ich natürlich auch Regeln in Frage gestellt habe. Darf man ja bei solchen Jobs auch nicht machen. Also richtig schlimm. Aber so die Arbeit an sich, in diesem riesengroßen Lager, die Sachen so rauszusuchen und in Pakete zu packen, habe ich geliebt.
Ich finde das ganz interessant mit diesem regelnden Fragestellen, weil ich das auch hatte. Und das ist tatsächlich auch für mich immer die größte Herausforderung gewesen bei so Angestellten-Geschichten.
Bis heute.
Bis heute. Also voll und vor allem auch, weil ich dazu neige, viel Verantwortung zu übernehmen. Und das gehört für mich tatsächlich auch zusammen. Dann frage ich mich natürlich, wenn ich einen Arbeitsablauf so und so machen könnte und das wäre praktischer, weil ich irgendwas schneller oder sowas hinbekomme, warum soll ich dann so machen? Also damit kann ich sehr viel anfangen. Ich lege mal eine Karte oben drauf. Mhm. Und zwar hatte ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht so genau wie lange, ich glaube die gesamte 13. hindurch habe ich bei der Fitness Company gearbeitet und habe zu den traurigen Gestalten gehört, die so im Winter über die Straße gelaufen sind und sogenannte Gewinnspiele gemacht haben, die natürlich keine Gewinnspiele sind, das wissen natürlich auch alle Leute.
Oh nein.
Schrecklich. Und ja. Dann habe ich natürlich immer Verwandte, Bekannte und so weiter eingetragen. Und das Gute war aber, damals schon, hatte ich da schon ein Handy? Nee. Ich glaube nicht. Und ich konnte aber schon fast alle Nummern auswendig. Das heißt, ich habe einfach immer Nummern von Freundinnen und so weiter genommen und habe einfach immer andere Namen dazu geschrieben. Und dann irgendwann, das war für mich der größte Luxus, denn dieser Job hat sich eigentlich in zwei Aspekte eingeteilt. Nämlich einmal die Leute, die auf der Straße sind und die Leute ansprechen, die eben diese Karten ausfüllen, und die Leute, die aber oben sitzen und die abtelefonieren. Und ich war so, ich will einfach nur drinnen sitzen und die abtelefonieren. Ich bin da bestimmt voll gut drin. Und dann habe ich angefangen, irgendwann durfte ich das dann, weil irgendeine Person ist ausgefallen, die so, ey, würdest du das machen? Und ich war so, yes, ich bin bereit dafür. Und dann habe ich das gemacht. Und mir war relativ schnell klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr telefonieren kann, höher ist, wenn mehr Leute tatsächlich dann auch einen Termin wahrnehmen im Fitnessstudio. Mhm. Und wenn ich mit Männern telefoniert habe, habe ich meine Stimme entsprechend angepasst, um möglichst harmlos und weiblich zu klingen. So funny. Und das hat krass gut funktioniert. Mhm. Also ich weiß noch, dass der Chef, der sozusagen uns dann da angeleitet hat, meinte irgendwann so, ja, hier waren jetzt irgendwie so ein paar Männer und die wollten auch ganz gerne dich mal treffen. Und ich war so,
wow,
wie kommt das nur?
Das erinnert mich an was, was ich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen erlebt habe. Habe ich dir diese Story schon erzählt von dem Menschen mit dem Glasfaseranschluss bei mir zu Hause?
Nein.
Nein, oder? Okay, dann erzähle ich sie jetzt dir und allen Podcast-HörerInnen. Es war so krass. Hat jetzt mit der Arbeit zu tun, aber mit der Arbeit von anderen Menschen. Es hat bei mir an der Tür geklingelt und ich hasse es, wenn jemand bei mir an der Tür klingelt. Und es war auch so, es war so ein Freitag, es war der Freitag vor der Wahl. Ich hatte irgendwie gerade meinen Computer zugeklappt, beziehungsweise also Arbeitscomputer zugeklappt und den privaten aufgeklappt, der das gleiche ist, aber so, hatte irgendwie meine Mailbox zugemacht, hatte mir so eine gemütliche Jogginghose angezogen, mich aufs Sofa gelegt und irgendwas zur Wahl geguckt, was für mich so ist wie für andere Reality-TV. Und dachte einfach nur so, geil, Wochenende. Und dann klingelt's in dieser Situation. Und ich so, boah, nee. Und dann bin ich aber irgendwie hin, hab die Tür aufgemacht. Und dann war das so ein Typ, der irgendwie gesagt hat, auf ihrer Straße wird Glasfaser verlegt, bla, bla, bla. Und ich so, muss das sein? Können wir das nicht per E-Mail machen? Und er so, nein, können wir nicht. Wir können es so kurz wie möglich machen. Ich habe aber schon gemerkt, mit diesem Typen wird es alles andere als kurz. Naja, dann habe ich gesagt, bitte erklär es mir einfach so kurz wie möglich. Sag mir einfach, was wir machen und dann lass mich in Ruhe. Und er so, ja, was ist denn los? Und ich so, ich will einfach meine Ruhe. Naja, dann ging es halt irgendwie so weiter. Er hat mir das alles erklärt. Dann musste ich halt mehrere Sachen unterschreiben. Irgendwann ging es dann um meine Festnetznummer. Und ich so, hab kein Festnetz. Und er so, alle haben Festnetz. Und ich so, nein, ich habe schon seit Jahren kein Festnetz. Er so, es ist egal, ob du Festnetz hast, aber du hast auf jeden Fall einen Anschluss. Und ich kann dir zeigen, welche Nummer du hast. Dann macht er so seine Weste auf und hat so einen Oldschool-Telefonhörer unter seiner Weste und meint so, wenn ich das bei dir in deinen Router stecke, können wir dich auf deinem Handy anrufen und sehen deine Telefonnummer.
Darfst du aber nicht, geh weg.
Ich war so fertig mit den Nerven von dieser ganzen Sache, dass ich einfach gesagt habe, okay, scheiß drauf, komm rein. Dann stand er in meinem Flur, dann hat er halt gehört, was ich gerade gehört hatte, nämlich diese Parteiveranstaltung. Dann sagt er so, was hörst du denn da gerade? Und ich so, ja, irgendwas von der Linken. Dann macht er seine andere Seite von der Weste auf und hat da so Flyer von der Linken. Und ich so, machst du auch noch nebenbei Wahlkampf? Und er so, ja, manchmal bei einigen Leuten, die ich sympathisch finde, hat mir das dann so gegeben. Ich muss dazu sagen, er war schon nett, ja, sonst hätte ich ihn auch gar nicht reingelassen. Aber es war alles so weird und ich war halt so die ganze Zeit so, du bist nett, okay, du hast jetzt auch einen linken Flyer in der Tasche, aber kannst du mich vielleicht einfach in Ruhe lassen? Naja, währenddessen hatte er schon dieses Telefondings da in meinen Router gesteckt. Ich habe auch Fotos übrigens davon, also ich kann es als Beweis zeigen, dass ich mir diese Geschichte nicht ausgedacht habe. Ich wäre aber ein Genie, hätte ich mir diese Geschichte ausgedacht. Dann hat er mich mit diesem Telefonhörer auf meinem Handy angerufen, dann stand auf meinem Handy natürlich mein Name. Dann sagt er, ja, du hast doch deine Nummer. Ich so, ja, kann sein, dass ich meine Nummer habe, aber ich habe mich halt noch nie angerufen. Naja, irgendwann hat er dann dieses Telefon da wieder rausgenommen. Ach so, genau. Und deswegen bin ich nämlich drauf gekommen, als er dann endlich irgendwann gegangen ist, hat er gesagt, in 10 Minuten ruft dich jemand an. Und ich schon wieder so, nein, bitte lasst mich doch einfach in Ruhe, weil anrufen finde ich mindestens so schlimm wie, mindestens so schlimm wie an der Tür zu klingeln. Dann meinte er so, ja, eine Telefonnummer aus Düsseldorf ruft dich an, das ist meine Kollegin Natascha und die wird dir dann nochmal Fragen stellen, dass ich wirklich da war und deswegen kam ich drauf, weil das ja bei dir so ähnlich war. Also du warst halt die erste Person und dann jemand anders, Natascha, und später umgedreht. Und dann hatte mich nämlich diese Natascha angerufen, dann habe ich das alles bestätigt und dann hatte er mir auch gesagt, danach kommt dann so eine KI-Person, die mir auch nochmal irgendwelche Fragen stellt. Und dann war ich diese KI-Person am Telefon und dann hat die irgendwelche Vertragssachen gesagt und dann habe ich gesagt nein und aufgelegt. Diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Danach, es war ja ein Freitagabend, habe ich am Samstag 9 Anrufe von einer mir fremden Telefonnummer bekommen, bin natürlich nicht drangegangen und am Montag ging es weiter.
Liebe Leute von heute, und das ist der Anfang des neuen Romans, des Kriminalromans von Mareike Kaiser, in dem eine Frau kaltblütig ermordet wird, weil sie einen komischen Typen in die Wohnung gelassen hat.
Krass,
oder? Du weißt, dass du einfach sagen kannst, ich möchte nicht, ciao. Die waren nämlich bei mir letztens auch und haben dann so angefangen und dann ich so, Leute, ich habe einen Festnetzanschluss, das funktioniert alles, ich brauche euch nicht.
Aber willst du keine Glasfaser?
Digga, das wird eh umgestellt.
Ja?
Ja.
Oh nein.
Ich bin so, das wird sowieso umgestellt. Es gibt nichts, was ich dafür oder dagegen tun kann. Ich bin so, geht einfach weg. Ich will meine Ruhe haben, genau aus dem Grund.
Ja, ich sammle halt Geschichten für Podcasts, für Bücher. Deswegen lasse ich solche Leute rein.
Ja, aber was ist, wenn du die Geschichte wirst, weil du dann in kleine Teile,
Vielleicht kann ich nicht so gut Grenzen setzen. Darüber sprechen wir in einem anderen Podcast. Machen wir weiter mit Jobs. Ich habe nämlich noch einen coolen, also ich habe hier noch wirklich viele. Ich glaube, ich muss nicht alle aufzählen, aber ich würde jetzt einfach mit meinem coolsten Job enden. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich war mal Türsteherin bei einer Karaoke-Bar.
Ich meine, du hättest mal etwas in die Richtung geteilt auf Insta, als du ein Foto von dir mit einer Bomberjacke getragen hast. Siehst du?
Genau.
Ich passe sehr gut auf.
Ja. So, das wäre jetzt mein heißt es Mic-Drop oder Mic-Drop?
Weiß ich nicht.
Das wäre jetzt mein Mic-Drop. Aber ich sag Mic-Drop, um es irgendwie cringe zu machen.
So wie ich letztens mit den Tabs um die Ecke gekommen bin.
Ja.
Ich meine, keeping it real. Mhm. Ich wollte vielleicht, ich überlege gerade, ich habe wirklich...
Sag du noch deinen coolsten oder den uncoolsten.
Ich finde es gar nicht so einfach, weil ich ehrlich, es tut mir wirklich leid, ich weiß, es ist auch so der most basic take. Ich finde Arbeiten halt insgesamt nicht so cool, deswegen weiß ich nicht, ob ich den coolsten Job habe. Also ich kann relativ frei entscheiden, was ich mache, aber ich arbeite auch freiberuflich, das heißt, ich arbeite immer, egal. Und vielleicht noch die zwei Jobs, weil ich das eine vorhin schon gesagt habe, als du meintest, was ich schätze, wozu du was wissen möchtest. Jalousienantriebstechnik wollte ich noch kurz erklären. Und zwar habe ich ja Abi in Zehlendorf gemacht und in Zehlendorf waren Leute aus Elternhäusern, wo eher auch mehr Geld da war. Und irgendwann hat mich ein Freund von mir aus meiner Klasse damals gefragt, ey, ich fahre in den Herbstferien zu meiner Familie nach Baden-Württemberg und da arbeite ich. Und genau, dann ist es halt so ein Ferienjob, da verdienen wir Geld. Und dann meinte er, hast du nicht Bock mitzukommen? Ich dachte so, ja, ich brauche immer Geld. Und dann bin ich halt mitgefahren und das ist ein Unternehmen, also diese Familie besitzt ein Unternehmen, das Jalousienantriebstechnik macht. Es tut mir leid, ich kann nicht erklären, was es
also
genau
hoch
ist.
Hoch und runter fahren wahrscheinlich, oder? So.
Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall mussten wir auch mal krass früh da sein. Wir mussten um 7 da sein. Zum Glück war das Haus sozusagen, wo wir untergebracht waren, was auch der Familie gehört hat, direkt nebenan. Das heißt, wir mussten original 50 Meter laufen oder so. Und ich hatte original 2 Wochen einen Job, wo ich Teile mir angucken musste, ob da irgendwas fehlerhaft war. Das heißt, ich habe mir 8 Stunden am Tag das exakt gleiche Teil angeguckt und habe das über so einen Tisch gezogen und geguckt, ob da irgendwas kaputt ist.
Das kann man auch nur machen, wenn man neurodivergent ist.
Ich fand es sehr schwer. Was ich gut konnte, ist, dass ich einfach so, ich saß dann da und war so, ey, es ist nicht mein Traum, aber ich überlege mir jetzt einfach, ich habe quasi so eine Art mentales Vision Board gemacht, wie ich gerne irgendwann mal leben möchte, wenn ich nicht mehr solche Jobs machen muss. Und vielleicht noch den letzten, weil der wirklich auch ein bisschen schräg war. Und so habe ich bei Juvelo TV gearbeitet. Für Leute, die nicht so viel vor der Glotze hängen und auch vor allem nicht vor Shoppingkanälen. Juvelo TV ist natürlich ein Shoppingkanal, auf dem es fragwürdigen Schmuck gibt. Und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, den Schmuck zu putzen bzw. zu polieren, bevor er dann sozusagen präsentiert worden ist.
Ah.
Ich habe aber auch Lust gehabt, da entweder für das Magazin zu schreiben, weil ich ja damals schon in meinem Master war. Das heißt, ich habe quasi schon meine Masterarbeit geschrieben und war so, geil, so Texte mit extrem vielen Adjektiven zu schreiben, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Und ich dachte aber, ich hätte das, glaube ich, auch gut präsentieren können.
Glaube ich auch.
Ja,
Als ich das in deinen Notizen gesehen habe, hätte ich, also ich dachte, du wärst da vielleicht Presenterin gewesen oder
leider
so.
Nein.
Schade.
Leider nein.
Aber vielleicht können wir ja, also so Teleshopping-Kanäle gibt es ja. Gibt es sowas als Podcast? Nee, weil man es nicht sehen kann, ne?
Nee, ich glaube, das Sehen ist schon elementar, plus es richtet sich ja, also ich finde, dass es in Deutschland funktioniert, finde ich gar nicht komisch, weil Deutschland einfach eine vergleichsweise alte Gesellschaft ist.
Mhm.
Das heißt, es sitzen einfach echt viele Leute noch davor und ich finde es krass, weil Juvelo TV hat nicht nur so total billigen Schmuck, sondern die haben so richtig, richtig teuren Schmuck, also für mehrere 10.000 Euro. Und es gibt echt Leute, die sitzen dann so an einem Samstagmittag vor der Glotze und denken sich so, ja, ich möchte diesen Ring für 100.000 ja. Euro haben. Und den bestellen die dann übers Fernseher. Ich finde es total krass.
Ich stelle mir das gerade vor, wie du das machst. Und ganz ehrlich.
Wie ich das präsente, ne?
Ja.
Ich hätte das voll gut gekonnt.
Ich würde dir alles abkaufen.
Ich würde mir auch alles abkaufen, vor allem Schmuck.
Revolution.
Als ich bei Juvelo TV gearbeitet habe, hatten wir sehr viele Steine aus vielen ganz unterschiedlichen Regionen, unter anderem auch unterschiedlichen afrikanischen Regionen. Und dazu hat zum Beispiel der Velo-Opal gehört aus Äthiopien. Und was ich total spannend fand, war, ich habe ja parallel zu meiner Arbeit bei Juvelo TV Afrikawissenschaften studiert und dann hat mich so ein bisschen angefangen zu interessieren, wie ist das eigentlich mit den Steinen, weil ich mich schon auch so ein bisschen mit sogenannten Freihandelsabkommen beschäftigt habe, also welche Länder dürfen in welche Länder sozusagen Sachen verkaufen und wie werden die jeweils besteuert, aus welcher Richtung. Und bei Edelsteinen ist es ja tatsächlich sehr lange so gewesen und größtenteils tatsächlich auch immer noch so, dass der Stein an sich, also wenn er sozusagen ein Rohmaterial ist, das noch nicht geschliffen ist, im Vergleich wirklich wenig Wert hat. Und dann, wenn er sozusagen zum Beispiel in die Niederlande importiert wird und da geschliffen wird, die krasse Wertsteigerung stattfindet. Und ich fand das ganz interessant, weil Äthiopien dann zum Beispiel in Bezug auf diese Velo-Opale irgendwann entschieden hat, ausländische Firmen dürfen hier überhaupt nicht mehr einfach diese Edelsteine zutage befördern, sondern das machen jetzt Leute aus Äthiopien. Und es hat auch Länder gegeben, das fand ich auch total interessant, weil es mich dann in dem Kontext natürlich interessiert hat, die gesagt haben, wir verkaufen auch nicht mehr ungeschliffene Steine, weil es nicht sein kann, dass ein Material von hier kommt und hier aber nichts von dem Wert haften bleibt.
Und sind das so Steine, die man sich in die Hand legt und dann sich einbildet, die sind gut gegen oder für oder sind das so Schmucksteine?
Naja, also Edelsteine sind ja die meisten Steine, die du dir in die Hand legst, so Rosenquarz oder so, sind auf jeden Fall auch Steine, die du als Schmucksteine tragen kannst. Aber ich zeig dir mal den Velo Opal. Ich finde die total schön tatsächlich. Die sind so irisierend und haben so ein wasserblaues Glitzern und darin so rosane Wolken. Ich finde die tatsächlich mega, mega schön.
Ja, das Armband, da hätte ich gerne.
Siehste?
Dankeschön.
Siehste?
Ich habe als Revolution was mitgebracht, was keine Revolution ist, aber wo ich finde, es eine Revolution braucht. Und vielleicht hast du bestimmt mitbekommen, aber vielleicht nicht alle HörerInnen und es ist total okay, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, aber es gibt ja neue Berechnungen zum Gender Pay Gap, also der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Da gibt es diese neue Berechnung, dass der 2% gerechter geworden ist. Und es war so interessant, weil ich letztens in einem Interview dann auch dazu befragt wurde und ob das jetzt nicht irgendwie ein Grund zur Freude sei, wo ich so denke, okay, erzähl das mal irgendwie einer armutsbetroffenen Alleinerziehenden, die von diesen 2% überhaupt gar nichts hat. Und diese Lohnlücke ist ja immer noch groß. Und jetzt gerade gab es eine Studie, glaube ich, oder eine Befragung von Verdi Kultur, wie das eigentlich aussieht in Kulturberufen. Und da ist es nämlich so, dass der Gender Pay Gap krasser geworden ist. Der Gender Pay Gap in der Kulturbranche liegt bei 25% und in den eigenen Sparten sogar noch höher. Also die haben das untersucht bei Leuten, die über die KSK versichert sind, die Künstlersozialkasse, wie zum Beispiel auch ich. Also viele Leute, die schreiben oder Musik machen oder Theater machen, sind über die Künstlersozialkasse versichert. Und die Gaps sind dann noch mal größer in den einzelnen Sparten. In der Musik liegt der Gender Pay Gap zum Beispiel bei 26%, bei der Sparte Wort bei 21%, in der bildenden Kunst und im Design sogar bei 30%, bei der darstellenden Kunst und im Film bei 34%. Die Einkommenslücke zwischen den Geschlechtern reicht also von 21 bis 34%, und das hat natürlich krasse Folgen für die finanzielle Sicherheit, auch die Karrierechancen und die Altersvorsorge, von der ich zum Beispiel bisher auch nur träumen kann. Und ja, ich fand es total, erschreckend. Gleichzeitig hat es mich nicht überrascht, aber auch einfach total gut, dass Verdi Kultur das ja einfach nochmal so in die Öffentlichkeit bringt. Es ist auch was, wo so, finde ich, in dem Bereich, wo wir beide arbeiten, auch immer noch zu wenig drüber gesprochen wird. Ich finde, so gerade bei so Gender Pay Gap Diskussionen geht es halt oft um schon ziemlich gut verdienende weiße Businessfrauen, die dann irgendwie sagen, ja, aber ich will auch das Managergehalt, was irgendwie Markus bekommt. Aber viel zu selten um prekäre Jobs im Kultur- und Kunstbereich, wo ja auch nicht nur Männer arbeiten wollen und auch irgendwie davon leben wollen und das einfach so oft nicht geht. Und da dann ja noch mehr strukturelle Diskriminierung dahinter stecken, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Stipendien angucken, wenn du Care-Arbeit leistest, was du ja auch eher machst, wenn du kein Mann bist und so weiter. Also genau da mein Appell vielleicht an alle, die das jetzt hören, einfach mal zum Beispiel auf die Website zu gehen von Verdi Kultur oder auf den Instagram-Channel. Die haben da auch ganz viele Infoposts, die kann man teilen und darauf aufmerksam machen und natürlich auch in Gewerkschaften eintreten.
Ich habe noch Gedanken, die ich kurz dazu ergänzen muss. Nämlich einmal in Bezug auf das, was du meintest mit der alleinerziehenden Mutter, die armutsbetroffen ist. Ich finde immer voll wichtig, auch dazu zu sagen, das ist eine Durchschnittsberechnung. Das heißt nicht, dass für alle diese 2% Realität
sind. Auf einmal kriegen alle 2% mehr.
Ja, also das finde ich wirklich manchmal so wichtig, weil diese Diskussionen sind oft so verkürzt. Und was in jedem Fall so ist, du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert, nämlich, dass vor allem Frauen, die eh schon vergleichsweise viel verdienen, die in der Regel auch weiß sind, die cis sind, die keine Behinderung haben und so weiter, dass die so krass zentriert werden in diesen Diskussionen, weil der Gender Pay Gap verändert sich, wenn wir noch andere Formen von Diskriminierung dazunehmen. Also zum Beispiel Frauen, die von Rassismus betroffen sind, verdienen im Verhältnis noch mal weniger als weiße Frauen und so weiter. Und natürlich können wir das mit Behinderung denken, mit Bezug auf Klassismus ja sowieso.
Ja.
Ferien.
Ich habe die vergangenen Tage damit verbracht, unter anderem einen Podcast zu hören, der gerade neu erschienen ist. Wobei, ich weiß gar nicht, ob er neu erschienen ist. In meinem Leben ist er auf jeden Fall neu erschienen. Und er trägt den großartigen Titel Musik ist eine Waffe. Sagt dir das was, Josie?
Gar nicht.
Ah ja. Musik ist eine Waffe ist nämlich auch der Titel von einem Manifest, das eine deutsche Band, kann man glaube ich sagen, also wahrscheinlich haben sie sich selber früher Musikgruppe genannt oder so, aber Band, geschrieben hat über ihre Musik, nämlich Tonsteine Scherben. Und deshalb heißt der Podcast auch so. Es geht in 8 Folgen um die Bandgeschichte von Tonsteine Scherben. Und für mich hat es gerade, abgesehen davon, dass ich die Musik schon richtig lange liebe und die auch viel zu meiner Politisierung beigetragen hat, finde ich, passt es nochmal gerade total gut in diese Zeit, weil das so ein Teil meiner Wut teilt und zeigt. Und ich habe auch, abgesehen davon, dass ich eben sowieso die Musik liebe, die Texte liebe von Tonsteine Scherben und auch so vieles an der Geschichte interessant finde, habe ich auch noch mal was Neues gelernt in dem Podcast, nämlich, dass es damals nicht nur eine Studierendenbewegung gab, sondern auch eine Lehrlingsbewegung. Hattest du davon schon mal was gehört?
Noch nie.
Ja, ich nämlich auch nicht. Und in diesem Manifest, das Tonsteine Scherben geschrieben haben oder wahrscheinlich eher Rio Reiser geschrieben hat, weisen sie halt auch nochmal darauf hin, dass sie auch wollen, dass ihre Musik von allen verstanden wird und eben auch die Texte von allen verstanden werden. Und ich habe mal einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Manifest mitgebracht.
Ein Lied hat Schlagkraft, wenn es viele Leute singen können. Unsere Lieder sind einfach, damit viele sie mitsingen können. Wir brauchen keine Ästhetik. Unsere Ästhetik ist die politische Effektivität.
Unsere Lieder sind einfach, damit viele sie mitsingen können. Das finde ich einfach so gut und so wichtig. Ich beschäftige mich ja auch so viel mit politischer Kommunikation. Und natürlich kann die auch über Musik funktionieren. Und viele Songs von Tonsteine Scherben werden heute zum Beispiel oft auf Demos gespielt. Und genau aus dem Grund, weil sie halt gar nicht versucht haben, in irgendwelchen intellektuellen Sphären Texte zu dichten, sondern einfach ja, geschrieben haben in der Sprache, die alle verstehen. Und ich finde das wirklich wert, da nochmal hinzugucken, auch für alle Leute, die Musik machen, für alle Leute, die politische Kommunikation machen, für alle Leute, die auf irgendeine Art und Weise Leute zusammenbringen wollen. Parolen müssen ja nicht immer nur was Schlechtes sein, sondern können auch total verbindend sein. Und ich kenne zum Beispiel keine bessere Parole als zum Beispiel Keine Macht für niemand. So heißt das Lieblingsalbum von mir, von Tonsteine Scherben. Also große Empfehlung von mir für alle Leute, die wütend sind oder wütend werden wollen und für alle, die ja nochmal hören wollen, dass Musik eine Waffe sein kann.
Finde ich ganz gut. Danke.
Danke dir.
Dies ist der Anrufbeantworter von Revolution und Ferien. Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Hinterlassen Sie gerne eine Nachricht nach dem Signalton.
Hallo ihr zwei, hier ist die Buchi und erstmal möchte ich mich für euren Podcast bedanken. Und dann habe ich eine Frage, die hat sowohl mit Revolution zu tun, doch irgendwie schon, und auch mit Ferien. Und zwar geht es darum, ich brauche sehr viel Zeit liegend im Bett und Zeit alleine. Wie wird man dieses schlechte Gewissen los, wenn man, ja, wenn man das braucht, aber auch wenn man es nicht braucht? Also wie wird man einfach dieses schlechte Gewissen los, wenn man einfach nur im Bett liegt und atmet und vielleicht noch irgendwas Lustiges dabei guckt oder auch nicht? Ja, vielleicht habt ihr da ja einen Tipp und tschüss.
Danke erstmal für die Frage. Ich glaube, dass das eine sehr relatable Frage ist, die sich wahrscheinlich viele Leute stellen. Ich musste ein bisschen lachen, weil ich war vor ein paar Tagen bei meiner Friseurin und habe mit ihr über den beginnenden Frühling gesprochen. Und ich habe ihr so gesagt, dass ich nicht so ein Fan von Frühling bin, weil für mich fängt dann die Zeit wieder an, wo Leute was von mir wollen. Und ich kann nicht sagen, nee, heute lieber nicht. Das ist im Winter irgendwie akzeptierter, zu Hause zu bleiben und zu sagen, nee, ich mag nicht rausgehen. Und dann meinte sie so, ich mach nie, was die anderen wollen. Ich mache immer, was ich will. Wenn ich keine Lust habe, was zu machen, mache ich es halt nicht. Und dann kannte ich schon diese Frage und habe dann gesagt, so auch ohne schlechtes Gewissen. Und sie, ja, immer ohne schlechtes Gewissen. Also es scheint Leute zu geben, die das einfach gar nicht haben. Ich kenne das aber durchaus, dieses schlechte Gewissen, wenn man irgendwie so faul in Anführungszeichen ist. Und was mir geholfen hat, war tatsächlich eine Diagnose. Also zu wissen, dass ich neurodivergent bin und bestimmte Dinge ungefiltert in mein süßes Gehirn einprasseln und ich da irgendwie mehr Zeit brauche als andere, um das zu verarbeiten, hat mir geholfen, netter zu mir selbst zu sein. Und es klappt nicht immer in jeder Situation, aber ich merke, dass es ein bisschen besser klappt, weil ich einfach weiß, ich habe nicht die Kapazitäten, die alle anderen Leute haben. Es gibt ja diese, es führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich schneide es nur kurz an, diese Spoon Theory, also so eine Theorie, dass verschiedene Menschen eine verschiedene Anzahl von Löffeln am Tag so zur Verfügung haben. Ich vereinfache das jetzt sehr und manchmal sage ich dann einfach zum Beispiel zu meinem Kind oder anderen Leuten, die dann wissen, dass ich neurodivergent bin, ich habe heute leider nur noch einen Löffel und dann muss ich nichts mehr erklären. Das finde ich für mich erleichternd. Natürlich haben nicht alle Leute eine Diagnose, deswegen ist das jetzt nicht übertragbar auf alle anderen. Aber ich glaube, dass man, das wird jetzt ein bisschen kitschig, ja auch durchaus sagen könnte, wir haben alle die Diagnose, dass wir Menschen sind und keine Maschinen. Und,
das ist wirklich ein bisschen kitschig.
Ja, ich weiß, aber am Ende, also mir hilft sowas manchmal, wirklich sozusagen, ich bin nur ein Mensch und ich habe nur bestimmte Kapazitäten, jetzt ganz unabhängig von Diagnosen und mal gute Tage und mal schlechte Tage. Und es ist total okay, ja, das gibt es ja auch irgendwie, glaube ich, als Buchtitel oder so, it's okay to be not okay, to not be okay, wie auch immer rum, so. Also es ist halt okay, nicht okay zu sein und es ist okay, nicht die Kapazitäten zu haben. Ja, und ich glaube, je öfter Menschen auch darüber sprechen, deswegen finde ich die Frage auch so gut und dass wir das thematisieren können, deswegen in einem Podcast, je mehr Menschen darüber sprechen, so, ich schaffe das alles nicht, desto leichter ist es auch, finde ich, für mich, auch mal was nicht zu schaffen.
Ich habe gar nicht so super viel hinzuzufügen. Ich glaube, ich bin quasi deine Friseurin, weil ich.
Ja, dachte ich nicht. Deswegen habe ich es ja gesagt. Ich dachte schon, da du kannst wahrscheinlich relaten, ja.
Ja, voll. Weil ich zum Beispiel, also ich neige auch überhaupt nicht zu FOMO oder so, sondern wenn ich denke, ich habe keine Lust, irgendwas zu machen, dann mache ich es nicht und dann bin ich total fein mit meiner Entscheidung, zu Hause im Bett zu hocken.
Das habe ich auch nicht.
Mhm. Und ich muss sagen, dass, also zum Beispiel auch das, was du gerade mit Sommer beschrieben hast, so dieses, ja, dann ist Sommer und dann finden Leute das berechtigt da. Ich finde das interessant, weil im Sommer habe ich das auch nicht so doll, weil ich mir so denke, im Sommer, ja, aber ich möchte ja Dinge draußen machen und am See rumhängen. Jetzt finde ich es fast, ich weiß nicht, ob ich es frecher finde oder ob ich es genauso frech finde wie im Winter, weil da muss ich ja Winterschlaf halten. Also ich habe, glaube ich, gar nicht so richtig einen Tipp, aber ich denke mir so, ey, ganz ehrlich, wenn du nicht kannst, dann kannst du nicht. So einfach ist es. Also eigentlich, finde ich, ist da drin auch etwas, was nicht so kompliziert ist, nämlich das Anerkennen von, ich bin ein Mensch, manchmal kann ich, manchmal kann ich nicht, manchmal habe ich Lust, manchmal habe ich keine Lust. Und wenn du die Option hast, dann denke ich mir, go for it. Ich wünschte, also ich sage das auch nochmal so spezifisch als freiberufliche Person, weil ich ganz oft zum Beispiel mit Freundinnen Gespräche habe, die so, oh, du machst so viel und ich mache mir irgendwie Sorgen, nicht, dass du irgendwann umklappst und so weiter. Und mach mal weniger oder kannst du weniger machen. Ich denke mir so, Digga, nein, nein. Das freiberufliche Arbeiten heißt halt, du bist immer alleine dafür verantwortlich, dass Kohle reinkommt.
Ja.
Wenn du ausfällst, dann gibt es kein Krankengeld und nischt so, sondern entweder du arbeitest oder du hast kein Geld. Es ist nicht so krass kompliziert. Mhm. Das ist der einzige Druck, den ich real verspüre. Mhm. Darüber hinaus hätte ich absolut keine Issues, die ganze Zeit im Bett rumzuhängen oder was auch immer zu machen. Also muss ja nicht nur im Bett rumhängen, sondern kann auch im Park sein oder was weiß ich. Ne?
Ja, genau, finde ich voll den wichtigen Punkt, weil dann da geht es dann ja auch nicht um schlechtes Gewissen, sondern da geht es dann ja tatsächlich um existenzielle Sorgen am Ende. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich, also ich zum Beispiel könnte mir jetzt aktuell nicht leisten, eine Woche gar keine Erwerbsarbeit zu machen. Also das wäre schwierig dann mit meiner nächsten Miete zum Beispiel. Und da, genau, geht es dann ja weniger um schlechtes Gewissen, sondern eher so um die Existenz. Ich finde auch bei allen Sachen, die mehr oder weniger freiwillig sind, hält sich das mit dem schlechten Gewissen bei mir auch in Grenzen.
Voll. Und gleichzeitig gehört aber beides, glaube ich, trotzdem zusammen, weil dieses schlechte Gewissen hat ja etwas mit einer Vorstellung von Leistung zu tun, und zwar im Kontext eigentlich von Erwerbsarbeit.
Ja, und aber auch nicht nur, ne? Also wenn wir jetzt so zum Beispiel überlegen, weiß nicht, es gibt ja auch wirklich Leute, die wegen Diagnosen oder auch ohne, ist dann vielleicht auch eigentlich egal warum, zum Beispiel überhaupt nicht irgendwo sein können, wo es laut ist, wo viele Leute miteinander sprechen. So. Und das, also wenn sie überhaupt noch eingeladen werden, sind das dann ja Leute, die ständig sagen müssen, nein, ich komme nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann ja irgendwann ab einem bestimmten Punkt schon auch schwierig wird mit sozialen Kontakten, wenn du halt nie kannst.
Voll, aber ich denke mir, wenn es meine sozialen Kontakte sind und es sind Leute, die mich mögen, dann wollen die auch, dass ich irgendwo bin, wo ich sein kann, oder? Mhm.
Und dann könnten sich eigentlich die Bedingungen anpassen.
Ja,
ne?
Und dann kann ich ja auch sagen, also ich finde auch so als Elternteil zum Beispiel, denke ich mir auch so, ja, es gibt halt manche Sachen, die kann ich nicht so gut machen. So einfach ist es. Zum Beispiel versuche ich zu vermeiden, sehr spät ins Bett zu gehen, weil ich muss irgendwie relativ fit sein. So. Und ich denke mir so, dass es schon auch angemessen ist, zu Freundinnen von mir zu sagen, das sind Sachen, die ich gut machen kann. Gibt es irgendwas davon, was wir zusammen machen können? Ich finde es eigentlich nicht so deep, ehrlich gesagt.
Ja. Also Antwort an Buchi, nicht wir müssen uns ändern, sondern die Welt.
Alle anderen.
Playlist.
Ich habe heute alles richtig gemacht, weil ich habe ausschließlich Songs zum Thema Arbeiten und Geld rausgesucht. Und den ersten habe ich rausgesucht von Rihanna, Bitch Better Have My Money, weil ich den einfach voll gerne mag. Und tatsächlich auch so in so Lohnarbeitskontexten wirklich einfach so, ey, ganz ehrlich, ich muss hier irgendeine Scheiße machen, gib mir einfach mein Geld. Kleiner Fun Fact, die Person, die den geschrieben hat, ist eine Person aus Deutschland, die den, wenn mich nicht alles täuscht, in ihren Teenagerjahren geschrieben hat. Ich glaube, der ist von, wann ist der rausgekommen? 2015?
Keine Ahnung.
Und der Song ist von Bibi Burelli und ich glaube, Bibi Burelli ist jetzt erst so 30.
Super Name.
Indeed. Aber krass, oder? Das heißt, warte mal, das heißt, die müsste 20 gewesen sein, als der rauskam und das wurde ja aber vorher geschrieben und so weiter. Also so
und nur
19?
Den Text oder auch die Musik oder beides?
Ich meine den Text.
Ah ja.
Ja. Krass, oder? Mhm. Ich finde das krass, ehrlich gesagt.
Ja, aber habe ich jetzt nicht auf meiner Playlist, bringe ich vielleicht beim nächsten Mal mit. Mein Kind und ich hören gerade eine Rapperin, die 14 ist.
Ja, also ja,
Voll. 14.
Ich habe ein mini kleines Aber. Ich glaube, es gibt trotzdem einen Unterschied, nämlich dadurch, dass so viele Sachen jetzt digital sind und du Sachen in Apps hast, finde ich es nicht mehr so abgespaced. Aber ich finde, so in den 2010er Jahren hat es ja nochmal stärker so angefangen mit, Leute machen so ganz elaborierte YouTube-Videos und so weiter. Und da, finde ich, hat es so langsam angefangen. Aber ja, wie gesagt, ich finde es immer noch total krass. Also, I don't know. Außerdem habe ich mitgebracht Dirty Cash, Money Talks, weil es einfach ein richtig guter Song ist, ehrlich gesagt. Und der passt natürlich vom Titel her zum Thema. Der ist von Adventures of Stevie V. Und den letzten Song von, ich würde gerne sagen, sie ist die große Antikapitalistin, aber ich glaube, darauf können wir uns nicht einigen, nämlich Work Bitch von Britney Spears.
Josie, ich korrigiere dich ja ungern, aber ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch bei dieser Playlist. Es darf zum Thema passen, aber es muss nicht zum Thema passen. Tatsächlich passt mein erster Song auf jeden Fall zum Thema. Ich habe ja in meinem Buch viel über Geld geschrieben, aber eben auch über Arbeit. Und zu meinen Büchern gibt es immer eine Playlist und da ist es, glaube ich, der erste Song auf der Playlist, She Works Hard for the Money von Donna Summer. Und es war auch, wenn ich mich richtig erinnere, der Einlaufsong bei meiner Buchpremiere damals. Hat mir richtig gut gefallen und habe ich auch viel beim Schreiben gehört. Da geht es ja auch eben viel um die Jobs und so, die dann gemacht werden für ja, das Money.
Ich habe übrigens noch was richtig gemacht. Ich habe diesen Song nicht ausgewählt, weil ich mir dachte, dass du ihn auswählen willst.
Du bist eine Maus, bist du. Der zweite Song trägt den super coolen Titel Die Katze von Jesus und ist von Stefanie Schrank. Richtig guter Ohrwurm und ich habe den mitgebracht, weil ich gerade meinen ersten Text in einem Fanzine publiziert habe und zwar in dem von Stefanie Schrank. Heißt immer Schrank 1, ich glaube es war jetzt Schrank 2 und es war richtig cool, als die Platte jetzt hier gerade herkam mit diesem Fanzine, mit diesem Text. Also liebe Grüße an dieser Stelle an Stefanie und hört auf jeden Fall nochmal mehr von ihrer Musik. Ich mag sie richtig, richtig gerne. Und dann den dritten Song nochmal passend zu den Ferien, aber auch passend zur Revolution. Der Traum ist aus von Ton, Steine, Scherben. Und an den musste ich auch denken, weil wir doch beim letzten Mal über, oder wann auch immer, irgendwann mal drüber geredet hatten, über die Utopien und darüber, dass manche Dinge so schwierig so zu fühlen sind, beziehungsweise man sie fühlen muss und wir nicht so richtig wissen, wie kann es da eigentlich sein, wo wir hinwollen. Und die Texte von Tonsteine Scherben sind ja sowieso so großartig und in Der Traum ist aus heißt es, der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Josie, ich muss jetzt ganz schnell zur Zahnärztin. Ich muss los jetzt.
Ja, dann sag doch einfach tschüss.
Tschüss.
Also echt. Ich habe noch einen Hauch länger Zeit und ich möchte mich bei euch bedanken und wie immer natürlich sagen, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn unser Podcast euch gefällt, dann gebt uns 5 Sterne, egal wo ihr ihn hört, ob ihr ihn auf Spotify hört oder auf Apple oder wo auch immer. Und wir freuen uns auch über eure Kommentare. Manchmal kriegen wir ganz nett geschriebene Rezensionen und auch das ist für uns total schön. Aber unabhängig davon, all das hilft uns für die Reichweite. Deswegen folgt uns, abonniert uns, schreibt uns eine Bewertung oder gebt uns 5 Sterne. Am besten alles davon. Schön, dass ihr dabei wart. Bye! Darf ich dir noch eine kleine Sache fragen?
Ja, aber schnell, ich muss los.
Mareike, warst du noch mal schwimmen?
Erzähle ich bald.
Das war euer Lieblingspodcast Revolution und Ferien. Hosts Josefina Prako und Mareike Kaiser. Schnitt Silvia Klaus. Originalmusik Tim Gerke. Sprecher Fikri Anatontasch. Technische Unterstützung Vanessa Geinen-Bank. Cover Josefina Prako. Aufgenommen im Studio 3. Danke an alle Beteiligten für ihre Unterstützung und danke an euch, unsere ZuhörerInnen.
Hatten wir sehr viele Steine aus vielen ganz unterschiedlichen Regionen, unter anderem auch unterschiedlichen afrikanischen Regionen und zum Beispiel den Velo-Epal. Wieso kann ich nicht Opal sagen? Fucking hell!
Okay, das kommt
noch
dann
ein einziges Mal
ans Ende des Podcasts.
Oh, mein Gehirn sagt einfach nein.